Schönen guten Abend, siebter Live-Talk. Mann, 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 wie die Zeit doch wegrennt. Ihr seht, da sitzen jetzt ein paar mehr Leute. Ich fange mal zu meiner Linken an. Ihr seht das wahrscheinlich auf der anderen Seite. Sabrina Schulze-Maaßen, unsere Tierheimleitung und Hundetrainerin, und Philipp Kurz vom Hundezentrum Cancuna. Wollt ihr Hallo sagen?
Geht nicht, doch.
Wir müssen erst den Button drücken. Schönen guten Tag.
Hallo.
Und mir gegenüber Daniel Sprengnöder, Hundetrainer, auch vom Hundezentrum Cancuna.
Die Taste will nicht. Jetzt ist sie grün. Hallo und alle zusammen, guten Abend. Die Taste ist grün, ich kann sprechen. So, dann drücke ich wieder drauf, dann ist die rot, ne? Dann sage ich.
Das Coole ist, bei Sabrina und Philipp seht ihr es zwischendurch unten am Mikrofon. Also, weiß nicht, wenn ihr den so ein bisschen verschiebt, dann können die Leute den sogar sehen im Bild. Ja, ich hoffe, ihr habt alle eingeschaltet. Was machen wir heute? Heute sprechen wir über unsere Trainingsgruppen. Ihr seid noch an. Ihr müsst darauf achten, Leute. Du kannst auch da drauf drücken. Hast du keine Finger? Sabrina hat keine Finger. Okay, also, Schluss mit lustig. Machen wir es mal ernst. Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Wir wollen heute darüber sprechen. Ihr habt in den letzten Live-Talks ganz, ganz viel dazu gehört, was so alles an Training angeboten wird. Und dann wird jedes Mal gesagt, die Reso-Gruppe oder whatever. Und jetzt wollt ihr natürlich wahrscheinlich auch erstmal wissen, was das überhaupt bedeutet. Und deswegen habe ich alle drei Hundetrainer hier, damit wir darüber sprechen, also zumindest hier an unserem Standort, gibt natürlich noch ein paar mehr, was hier so gemacht wird. Okay, erste Kommentar haben wir schon, leider tut sich nichts, liegt das an mir? Ja, Gisela, das liegt an dir. Du musst Play drücken. Hallo! Ja, okay, also, bei anderen läuft der Ton. Sarah, läuft der Ton? Läuft super, alles toll, alles Bild? Ja, okay. Also Sarah sagt, läuft.
Ja, läuft.
Läuft. Ja. Einer von euch hat sich nicht gewaschen.
Das Tablet.
Ihr seht schon, also wir haben uns heute vorgenommen, schon beim letzten Mal haben wir uns ja vorgenommen, wir wollen ein bisschen mehr Spaß bei der Nummer haben, das werden wir auch haben. Also, ja, wir wollen euch heute vorstellen, was die Hundetrainer so alles machen. Also über Einzeltermine brauchen wir jetzt nicht sprechen. Im Einzelbereich gibt es natürlich alles. Da es ja eine individuelle Beratung ist, aber wir wollen halt darüber sprechen, was für Gruppensachen werden eigentlich angeboten für Gruppentermine. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir können jetzt, wo die Lockdown-Maßnahmen wieder wegfallen und gelockert werden und wieder geöffnet werden, können wir sehr viel mehr machen und dementsprechend wollen wir euch auch die Chance geben, da reinzuschnuppern, weil nicht jede Gruppe ist etwas für jeden Menschen und erst recht nicht für jeden Hund. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn die Trainer das mal so ein bisschen beleuchten. Ich würde mal anfangen, deswegen sitzen die beiden da schon so nebeneinander mit Sabrina und Philipp, weil die beiden bieten, also der Daniel bietet das auch an, aber die beiden bieten aktuell Junghundegruppe und Welpengruppe an. Und ja, dementsprechend können die ja mal was dazu sagen, was sie da so machen.
Ja, ich fange einfach mal an.
Ja,
okay. Ja, Welpengruppen. Also wir vom Hundezentrum Cancuna unterscheiden uns nur so ein ganz klein bisschen hier von der Tierheimgruppe. Da wird die Sabrina gleich was zu sagen. Wir haben eine erste und zweite Klasse. Nämlich erste Klasse ist dann klassisch mit Schultüte und alle sind noch total unberührt von jedem Wissen, sagen wir mal fast so. Und ja, da fängt es quasi an mit: Wie gehe ich denn mit der Leine um? Wie kann mein Hund mal auf dem Platz sitzen bleiben? Wie kann mein Hund mal lernen, über komische Untergründe zu laufen, was sehr wichtig ist? Weil viele Hunde kennen irgendwie nur Fliesen und Schotter und Wiese. So, aber es gibt ja auch mal irgendwie beispielsweise so ein Gitter, wo man mal drüber laufen muss oder sowas. Und da besteht dann die Gefahr, dass man mal im normalen Alltag vor so einer Treppe steht, die aus Gittern besteht, und dann geht der Hund da nicht hoch. So. Da möchten wir unseren Hunden natürlich beibringen, hab erstmal keine Angst vor irgendwelchen Untergründen, weil du kennst alles zumindest schon mal irgendwie so grob. Und selbst wenn du es nicht kennst, vertraust du uns aber so insofern, dass du einfach mit uns da drüber gehst. So, das heißt, wir arbeiten da mit Objektsicherheit. als eine der ersten Lektionen für die Hunde. Wir arbeiten mit der Schleppleine, wir arbeiten mit der kurzen Leine und großer Fokus in unserer Welpengruppe und auch in der Junghundegruppe, das Sozialverhalten der Hunde. Weil, ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, das ist das, wo die meisten Hunde jetzt auch irgendwie Probleme in der Öffentlichkeit haben. Nämlich, da treffe ich jetzt einen anderen Hund und was mache ich denn jetzt mit dem? Muss ich jetzt mit dem spielen oder kann ich mal vorbeigehen oder muss ich jetzt bellen oder muss ich Angst haben? Das heißt, darauf legen wir einen starken Fokus und betonen eben wirklich, das ist keine Welpenspielstunde jetzt, was wir da machen, sondern die sollen da was lernen. Das heißt, die sollen nicht nur sich prügeln, sondern da sind wir Menschen als Trainer natürlich dabei oder auch immer unsere eigenen Hunde, die das dann moderieren, wo die Hunde tatsächlich am meisten von lernen. Das heißt, da grätscht dann vielleicht mal ein erwachsener Hund dazwischen und sagt mal, hör mal, du gehst jetzt mal in die Ecke und du gehst mal in die Ecke, sondern dann könnt ihr euch alle wieder vertragen. In der ersten Klasse ist es noch relativ spielerisch, in der zweiten sind wir dann, ja, sagen wir, wie es ist, mit den pubertären Drecksäcken unterwegs. Und da gibt es dann auch schon mal konkretere Ansagen von den Hunden, nämlich dann muss ich jetzt auch mal einen Hund dahinlegen, darf jetzt mal nicht mehr mitspielen. Oder ja, gut, die ganzen Jungs, die sowieso nur eins im Kopf haben, müssen dann auch mal einfach in der Ecke bleiben. So, das heißt, da ist unser Hauptfokus, wir machen den Hund zu einem sozialen Geschöpf und irgendwie auch gesellschaftsfähig. So, ich glaube, das reicht jetzt mal von unserer Welpengruppe. Sabrina?
Ja, also viel unterscheide ich mich nicht von der Welpengruppe. Bei mir ist es aber schon alles ein bisschen spielerisch. Also ich lege auch viel Wert darauf, dass man gemeinsam mit seinem Hund halt Hindernisse, Untergründe, Ähnliches überwinden kann. Ja, aber alles halt ein bisschen vereinfacht, sage ich jetzt einfach mal.
Ein bisschen softer.
Genau, ein bisschen softer. Ja.
Gut. Lassen.
Na klar. Ja, also ich ergänze wieder. Ja. Also das war jetzt so inhaltlich und sag mal von dem Format, wie wir es machen, sehr richtig. Jetzt darf ich natürlich an der Stelle nochmal, das hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal bei den Live-Talks, ergänzen, also wie wachsen unsere kleinen Kinder auf. Die kommen zur Welt, die wissen noch nicht, wie sie sich bewegen sollen, die können mit ihren Sinnen noch nicht umgehen und eben auch die Sinneswahrnehmung nicht umsetzen. Das heißt, weder gedanklich noch motorisch umsetzen. So, deswegen machen wir am Anfang sehr viele Dinge, das würde man jetzt bei Kindern, bei Säuglingen, so dieses aktive, passive Bewegen, dann Kinderschwimmen und später Hand-Auge-Koordination. Das sind die Dinge, die würde man jetzt mit Kindern tun. Und dazu gehört Klettern, dazu gehört Hinfallen, dazu gehört auch natürlich mal Sand zwischen den Füßen, nicht nur in den Fingern und im Mund haben, sondern auch mal unter den Füßen und Kieselsteine wahrnehmen und so weiter. So, und weiterführend bedeutet das natürlich erstmal die Hemmung zu nehmen vor Objekten, das meinte Philipp, auch mit Objektsicherheit, also nicht gehemmt sein. Das fühlt sich jetzt komisch an, das bewegt sich, deswegen gehe ich da nicht drauf. Denn auch Hunde haben die Phase, wo sie mit Gefühlen aktiv umgehen. Also Angst empfinden, eine fremde Phase, Hemmungen entwickeln oder eben auch sagen, das eine mag ich und das andere mag ich nicht. Das zeigen die also auch deutlich. Es ist aber eine bestimmte Phase, nämlich da, wo sie vielleicht auch unter Umständen dann schon mal so wild werden mit 12 bis 20 Wochen. So, das heißt, auf der einen Seite folgen wir einer bestimmten Struktur in diesem Welpentraining, die aber genau einige Eckpunkte erfassen soll. Das heißt, die Wahrnehmung für verschiedene Objekte, den Mut zu haben, auf Dinge zuzugehen oder auf der anderen Seite, wie Philipp auch schon richtig sagte, das Vertrauen zu haben jetzt in meinen Menschen, dass wir das zusammen gefahrlos entdecken dürfen. So, das ist so ein Teil. So, denn wenn ein Hund damit überfordert und gestresst ist, dann ist der so mit sich und der Materie beschäftigt, dass der eins nicht kann zuhören. So, und wenn er nicht zuhören kann, dann kann er auch keinem Befehl folgen. Und ein Befehl ist jetzt das Letzte, was der lernen muss, sondern er muss erstmal vielleicht geöffnet werden zum Lernen. Das ist erstmal so die Grundlage, die wir auch schaffen. Also Lernen soll Spaß machen und das muss nicht immer schön sein. Ja, also zum Lernen gehört auch ruhig zu sein. Das ist der Teil, der natürlich von der Seite des zu Lernenden nicht als schön empfunden wird, sondern Spielen, Toben und so weiter ist halt toll. So, und wenn ich jetzt aber da eine Struktur reinschaffe, das ist wichtig, vielleicht auch zu begreifen, keiner muss auf irgendwas verzichten. Also ich muss dem Hund nicht Spielen verbieten und dem das madig machen, sondern ich muss dem halt klar machen, und jetzt wird mal ruhig gesessen und dann kannst du auch mal toben. So, nach dem Toben musst du auch mal ruhig sitzen. Und zwar im richtigen Augenblick, nämlich nicht, wenn der Peter dem Klaus schon die Schippe auf die Rübe haut, sondern wenn man merkt, die Stimmung kippt. So, und wir versuchen natürlich, weil als Trainer haben das Empfinden dafür, auch den Leuten mitzugeben, da und da kippt jetzt die Geschichte. Dann nimmst du deinen Hund mal besser raus. Und im einfachsten Fall legt man die Leine an. Und was der Philipp eben mit hinlegen meinte, wir vermitteln auch in unserem Unterricht, wie kann ich den Hund, also neben der technischen Seite mit der Leine, auch aktiv runterfahren. Also dann habe ich natürlich das Problem, wenn der jetzt auf hoher Drehzahl ist, der Hund, dann wehrt er sich entsprechend und so. Da sagen wir dann auch ganz klar, darfst du jetzt nicht grob dran gehen. Du darfst jetzt auch nicht böse sein oder musst den jetzt irgendwie disziplinieren oder an der Stelle jetzt zeigen, wer der Chef ist. Das ist so daneben wie ein schreiendes Kind, was ich auf dem Arm habe und dem haue ich jetzt einer rein, weil ich beweisen muss, dass ich jetzt der Chef bin. Das ist pädagogisch völlig daneben. So, und wir versuchen natürlich, den Menschen auch die zu sensibilisieren, was habe ich jetzt da, wie muss ich damit umgehen und darf ich das laufen lassen oder wenn ich es nicht laufen lassen darf, wie grenze ich das jetzt ein und wie gehe ich also auch mit Erregungszuständen und Eskalationen um. Und das ist eben ein Problem bei den jungen Hunden, die können sich noch nicht gut regulieren und jeder Reiz, alles Neue bedeutet, dass die damit entweder positiv oder negativ gestresst sind. Da habe ich einen unruhigen Hund, den darf ich jetzt nicht böse sein, weil ich gebe dem das ja. Also ich lasse den entweder zu lange spielen oder dies machen, jedes. Das sorgt erstmal für Erregung. Und da muss ich den Hund klar machen, sich da auch wieder zu beruhigen. Und ich als Mensch bin jetzt gefragt, als Erziehungsberechtigter oder eben auch als derjenige, der diesen Schutzbefund, der diese Verantwortung hat dafür. Also ich würde es mal so benennen, ne? Dass ich da ein Empfinden für entwickle, sonst wird das Ganze unfair. Und das ist leider häufig so, dass leider auch schon in Hundeschulen gesagt wird, einfach so platt, da musst du dich jetzt durchsetzen. Ohne jetzt zu erklären, dein Hund ist jetzt aber gerade gestresst oder ist überfordert oder ist einfach drüber, nimm den mal schön an die Seite und setz dich dann mit dem mal hin. Ja, und dass du mich hinsetze, wird so ein Hund von 12 Wochen, der wird erstmal über mich herfallen, mir in den Ärmel beißen, mir in die Jacke beißen, in die Hose beißen, weil er einfach keine anderen Möglichkeiten hat. Das ist jetzt wieder der Instinkt des Hundes, muss man kennen. Also wenn ich jetzt einen Fuchs irgendwo einsammle und ich will den streicheln, der wird mir da sofort mit Biss quittieren. So, und das wird auch ein Welpe schon machen von einem Fuchs. Und das finde ich, das ist ein doofes Zitat, aber ich finde das mega passend gerade. Der kleine Prinz. Der kleine Prinz und der Fuchs. Leute, lest euch das durch. Die Message in so einem Kinderbuch ist für die Hunderziehung nochmal gerade sehr wertvoll. Weil auch in diesem Buch steht, dass der Fuchs gezähmt werden möchte. Der möchte weder bestraft werden, der möchte nicht zu locker angefasst werden oder zu gleichgültig, oder der möchte gezähmt werden. Das ist ein Anspruch. Und wenn der hat dann erklärt, ich sag's mal sinnbildlich, wenn du jemanden zähmst, dann hast du da eine Verantwortung, aber derjenige wird sich ein Leben lang mit dir verbinden. So, und das ist der Wunsch der Menschen, der Hund soll sich jetzt mit mir verbinden. Das wird er aber weder, weil ich dem gar keine Regeln auferlege, noch wird er das tun, weil ich dem viel Leckerchen schenke, sondern er wird das dann tun, wenn ich den zähme. Und das ist der Anspruch, den jetzt so ein junger Hund hat, der ist erstmal Hund und nicht kein Familienhund, sondern der kommt als Hund zur Welt, also als Kanide. Und wie muss ich das jetzt transportieren? Das ist Bereich des Sozialisierens, dem klarzumachen, so aggressiv darf sie jetzt nicht werden. Das ist, dann haben wir ein Problem. Das kann ich dem wohl nicht erklären, das muss ich dem beibringen. So, und das ist genau der Knackpunkt. Also lest euch mal den kleinen Prinzen durch. Die möchten alle gezähmt werden. Die möchten nicht dominiert werden, die möchten nicht beherrscht werden. Die möchten gezähmt werden. Und wenn ich den Hund zähme, dann mache ich mit denen zum Freund. Dann habe ich auch einen Freund. Punkt Ende. Und dann versuchen das so vorzubereiten. Dann kommt nochmal die Pubertät, das ist die Sache mit den Rasierklingen unter den Armen und der Lederjacke an. Das haben wir auch alle durch. Und da muss ich natürlich im besten Falle, habe ich da Modelle gelernt mit meinem Welpen schon, wie ich den beruhige, wie ich den eingrenze. Da muss ich nochmal mit einem anderen Frust umgehen als jetzt so ein Baby. Das ist bei Jugendlichen auch so. Die kleinen Kinder können frustriert sein und schreien hier rum. Aber der Jugendliche, der schrottet mir vielleicht mal das Wohnzimmer, wenn ich ihn richtig sauer fahre. Ne? So, und da heißt es ja nicht, den Konflikt bestätigen, neue Konflikte schaffen, sich an dem reiben, an demjenigen, sondern mit Konflikten umgehen können. So, und wenn man das jetzt vom menschlichen Bereich wieder nimmt, also Deeskalationsmodelle, welche Kommunikationsmodelle muss ich da benutzen, damit ich nicht noch Öl ins Feuer gieße, sondern auch vielleicht das transportiere, was ich transportieren möchte, ohne das zu erkämpfen oder zu erstreiten. Dann sind wir das schon so ein bisschen auf der richtigen Ebene. Und wie man das übersetzt für die Hunde und wie man denen das beibringt, dafür sind wir Trainer. Aber das ist so der pädagogische Hintergrund. Ist alles nicht so kompliziert. Man muss sich da jetzt als Mensch, als Hundemensch, als einfacher Hundemensch gar nicht so mit der Pädagogik befassen, sondern ihr kriegt von uns Modelle und wir erklären dann, und so kriegst du den beruhigt. Und ich muss vielleicht, es gibt ja so ein tolles Subtext, das noch irgendwo, glaube ich, der Unterschied zwischen Mali und Labrador. Das ist so ein Kurzvideo. Habt ihr das vor Augen? Ja. Also zwei Welpen sitzen in einem Raum, ein Mali, ein Labrador, und Mann kommt rein mit seinem Schutzarm. Der kommt nur in den Raum.
Nein, der Mali, der dran
hängt. Der Mali hängt sofort an dem Arm und der Labrador macht einen Schritt zur Seite, guckt weg und sagt so, die Nummer geht mich nichts an. Aber das ist so in einem Satz dann erklärt, wie ein Mali funktioniert und wie ein Labrador funktioniert. Und es erklärt auch, zu welchen Menschen jetzt diese Typen gehören. Also der Mali-Typ gehört ganz bestimmt zu keinem Menschen, der sich selbst nicht beherrschen kann. Und der Labrador verzeiht dir das. Auch nicht jeder, aber erstmal ist die Chance größer. So, das heißt, beim Labrador muss ich eher in die Bewegung investieren, damit der losläuft. Und beim Mali muss ich aufpassen, dass ich mich nicht zu schnell bewege. Also, ja, und das muss also auch da schon zu mir als Mensch passen. Also, wenn ich selber nervös bin, das hatten wir ja auch schon mal, sollte ich mir keinen Hund nach Hause holen, der auf Nervosität negativ reagiert.
Jetzt muss man einmal.
Ja, stopp mich mal. Ich
bin genau. Der Daniel reitet nämlich jetzt dann schon über die Gruppenthemen hinaus. Und Sabrina und Philipp scharren dann irgendwann mit den Hufen und wollen vielleicht auch nochmal. Also ich würde jetzt trotzdem nochmal Thema Welpengruppe, Thema Junghundegruppe, auch das, was Daniel natürlich jetzt gerade dazu beigetragen hat, das sind natürlich alles Überlegungen, die solltet ihr alle im Kopf haben, beziehungsweise auch Ansätze, die Trainer dann in diesen Gruppen mit euch verfolgen. Den Appell zum Schluss finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Dem Ganzen voraus geht erstmal die vernünftige Wahl. Also ne, nicht jeder Mensch passt zu jedem Hund, nicht jeder Hund passt zu jedem Menschen. Das sollte auch vielleicht jeder sich immer vom Kopf her nochmal dreimal durchgehen lassen als nur einmal. Aber gut, das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Wir erleben es leider gerade hier im Tierheimbetrieb und im Tierschutz immer wieder, dass das die falsche Paarung ist. Das ist ein anderes Thema. Was keiner von euch irgendwie gesagt hat, ist, vielleicht möchten das die beiden Jüngeren noch mal kurz zu Protokoll geben, an wen sich die Gruppen richten. Also sprich, von wann bis wann macht ihr Welpengruppe, von wann bis wann macht ihr Junghundegruppe und ja, in welcher Konstellation?
Also Welpengruppe richtet sich eigentlich an alle Neuhundbesitzer mit einem Welpen. Also prinzipiell ist das Alter da erstmal egal. Das spielt sich meistens so ein, das sind meistens Hunde bis zu einem halben Jahr. Das heißt, alles, was davor ist, kommt meistens in die Welpengruppe, alles danach. Absolventen der Welpengruppe oder ältere Hunde kommen dann meistens in die Junghundegruppe, weil wir da eben dann nicht mehr damit arbeiten. Du musst jetzt nur mal ein bisschen stillhalten, sondern du hast halt schon Hormoneinschuss und da müssen wir ein bisschen gegenarbeiten und dir das vielleicht anders erklären, als was wir jetzt den Welpen erklären können, wo wir es alles noch spielerisch machen können. Das ist eben so der Hauptunterschied zwischen Welpen- und Junghundegruppe. Ja, und da ist meistens, also wir setzen da gar keine konkrete Regel, aber meistens ist es so 6 Monate. Dann der Unterschied.
Bevor wir jetzt zu den nächsten Gruppen kommen, das Schöne ist nämlich, ich habe das ja alles so im Kopf schon. Okay, lass mich erst meine Frage kurz stellen. Sabrinas Finger wird als Touch nicht erkannt.
Nein.
Jetzt. Wir machen das, also ganz ehrlich, Leute, alle, die ihr gerade da draußen zuschaut, wir schönen das jetzt auch nicht mehr. Vielleicht nochmal kurz der Hinweis, auch wenn dieser Stream abreißen sollte, so wie beim letzten Mal, wir schalten nochmal ein, wir sagen auch nochmal Tschüss. Also ladet die Seite nochmal neu, das dauert dann so eine Minute oder so und dann sind wir wieder da. Ihr müsst das einfach verzeihen. Also vielleicht nochmal zum technischen Hintergrund. Wir sitzen hier echt in unserem Bahnhofsgebäude. Also jeder, der uns im Tierheim ab nächste Woche Samstag übrigens besuchen möchte, ab da haben wir nämlich wieder geöffnet, der kann diesen Raum sich anschauen. Und wir machen das Ganze hier über einen LTE-Router. Und der zeigt aktuell 2 Balken Empfang von 3. Also jeder, der sagt, die Verbindung ist schlecht, der Ton ist nicht... Also mehr als das, was wir jetzt rausgeholt haben, ist eigentlich nicht mehr drin. Außer wir haben demnächst eine bessere Verbindung, aber selbst dann bleibt die Technik dahinter die gleiche. Es ist einfach so. Also nimmt einfach den Spaß mit, den wir dabei haben, und wir machen uns da keinen Druck. Ich würde aber gerne noch eine Sache fragen, weil ich das habe ich mir schon die ganze Zeit vorgenommen. Der Daniel hat schon, ich weiß nicht, wie viele Welpengruppen gemacht. Der Philipp macht das jetzt auch schon eine Weile. Aber die Sabrina hat ihre erste Welpengruppe nämlich jetzt eigentlich gestern beendet. Wir mussten leider einen Termin verschieben aufgrund der Temperaturen. Sabrina, wie war's?
Ich hab Krieg mit dem Ding. Großartig. Ja, war total super und eine tolle Erfahrung. Ja, die zweite ist geplant. Die startet dann nämlich jetzt nächsten Samstag. Ja, genau. Und ja, und das Feedback habe ich halt von meinen Welpen beziehungsweise von der ihren Haltern bekommen, weil die ganze Welpengruppe geschlossen bei mir in die Junghundegruppe kommt. Ja, war toll.
Besseres Statement gibt es ja nicht. Nee.
Sehe ich auch so. Also ich habe mir das zwischendurch manchmal angeguckt und ich finde das total spannend. Ich muss auch sagen, wir hätten fast die Gelegenheit gehabt, dass ich an der nächsten Welpengruppe mal mit einem Hund von hier teilnehme. Das ergibt sich jetzt ja leider doch nicht mehr ganz so, aber ich hätte es mir gewünscht, weil das einfach eine ganz schöne Sache ist. Ich durfte wieder nur alles vorbereiten dafür. Ja, das ist vielleicht. Aber der Daniel wollte dazu jetzt noch was ergänzen. Daniel, heraus.
Gut, ich bin grün, dann kann ich sprechen. Du musst eine Sekunde draufhalten, dann geht das. Um vielleicht das nochmal ein bisschen nochmal deutlicher zu machen. Also man kann sich natürlich jede Hundeschule aussuchen, das ist gar keine Frage. Und ich glaube, dass ein Teil der Hunde und vielleicht auch durch die Erfahrung der Menschen irgendwo in irgendeine Hundeschule gehen können, die man sich aussucht. Muss ich natürlich fragen, brauche ich jetzt nur Beschäftigung? Brauche ich vielleicht die Gelegenheit zum Sozialisieren? Das heißt, dass andere Leute, andere Hunde auch zur Verfügung haben. Und wo ich auch weiß, dem Welpen passiert nichts. Nicht jeder Hund, den ich draußen treffe, möchte gleich mit einem Welpen Kontakt haben. So, also ist die Frage, was will ich als Mensch? Was habe ich für einen Anspruch? Was habe ich für einen Hund? Und für uns sind halt so, ich will mal sehr eher sagen, wenn es über den normalen Anspruch hinausgeht, das heißt, ich möchte Hintergrundwissen haben, ich möchte meinen Hund kennenlernen, besser einschätzen können, die Körpersprache lesen können und so weiter. Also wenn es über das normale etwas hinausgeht, vom Wissen wollen, vom Lernen wollen, oder ich möchte das eben auch vernünftig machen, das heißt mit Leuten, die sich mit Pädagogik und der Hundepsyche auskennen, wenn ich den Anspruch habe, die sind bei uns richtig. Möchte ich aber eben ein normales Standard-Hundetraining, was auch okay ist, was in jedem Dorf auch irgendwo geleistet wird, dann bin ich da richtig. Dann kann man das auch machen. Dann wird auch der Hund beschäftigt und so. Da läuft ja nicht so viel schief, sonst wäre es auch, wäre das Wetteramt, würde dann irgendwann aufmerksam. Von daher alles gut. Ja, also das mal, um das zu unterscheiden, was machen wir, was machen die anderen. Und bei uns ist es dann so, dass die Junghunde nur genommen werden, wenn die, also jetzt speziell von Philipp und mir, vorher den Welpenkurs gemacht haben. Weil das Sachen sind, die bauen aufeinander auf. Das heißt, wenn das Basiswissen fehlt und wir haben jetzt so einen wilden Junghund, der nichts vorher gelernt hat, außer, weiß nicht, vier Grundbefehlen, die er nicht leistet, dann reißt uns die Gruppe auseinander und jetzt fehlt den Menschen die Kenntnis und dem Hund fehlt auch die Basis. Das sprengt die ganze Gruppe an den ganzen Rahmen. Das heißt, dann kümmern wir uns nur um dieses eine Team. Und die anderen, die ja den gleichen Anspruch haben, was zu lernen, kommen dabei viel zu kurz. Deswegen habe ich für meinen Teil zumindest gesagt, nein, ich nehme nur Hunde auf, die bei uns den ersten Kurs auch gemacht haben. Man kann natürlich uns kontaktieren für Einzelstunden, dieses Coaching. Und wir haben ja auch Beschäftigungsgruppen. Und das wollte ich nochmal erwähnen. Bei uns unterscheiden wir ganz klar, auch mit der Reso-Gruppe, wo haben wir ein wichtiges Training, wie Welpengruppe, Reso-Gruppe, oder wo geht's in den Bereich der gezielten Beschäftigung? Und das ist der andere Teil, den wir machen. Da kommen wir aber bestimmt später noch mal zu. So, jetzt gebe ich das Wort wieder ab.
Ja, sehe ich auch so. Also grundsätzlich, ich nehme das immer so wahr, ich bin ja immer nur Zaungast bei den ganzen Sachen. Bis auf in der Reso-Gruppe, wo ich selber teilnehme, aber auch da bin ich ja nur Teilnehmer. Das ist, was die hier machen, ist viel Arbeit auch an den Personen und nicht an den Hunden. Also das kann man einfach mal so sagen. Ich glaube, das gilt auch für die nächsten Gruppen, über die wir gleich sprechen werden, weil es wird ja dann jetzt nur komplexer. Aber ich würde an der Stelle direkt den Bogen weiter schlagen, sagen, pass auf, ich gebe es wieder an Philipp. Philipp, was machst du sonst noch so für Gruppen? Also ich weiß von Frisbee, ich weiß von Obedience, ich weiß von Fun.
Ja, Frisbee ist ein schlechtes Thema, das wird leider nicht mehr stattfinden, um direkt da den Dämpfer zu geben. Ja, was ich sonst mache, um direkt die Stimmung wieder zu heben. Social Walk ist so die nächstgrößere Gruppe, also Reso-Gruppe haben wir gar nicht als Thema, ne? Gut. Aber ich mache dann jetzt erstmal so die zweitgrößte Gruppe ist dann der Social Walk. Das ist ja mehr oder weniger das Alltagstraining, sagen wir jetzt mal. Reso-Gruppe ist ja etwas spezieller und geht wirklich gezielt. Die Hunde müssen jetzt interagieren und sich mal unterhalten. Social Walk ist dann eben so ein bisschen der Transport in den Alltag. Das heißt, ist ja schön und gut, wenn der Hund dann auf dem Platz funktioniert, aber ich muss es ja auch mit nach draußen nehmen. Das heißt, da haben wir dann geführte Spaziergänge. Da treffen wir uns entweder in Köln oder in Wuppertal im Waldgebiet. Das heißt, wirklich in der Wildnis. Das heißt, da kann uns alles Mögliche begegnen, wie auch mal ein Wildtier ist auch schon passiert. Aber da laufen dann eben andere Hunde rum. Da laufen andere Hundebesitzer rum, hoffentlich zu den Hunden. Da kommt mal ein Pferd vorbei, da kommen Fahrradfahrer vorbei, gerade in Wuppertal. Wir sind da in so einem Gebiet, wo ganz viele Mountainbiker unterwegs sind. Die kommen dann mal die Böschung da runter gebrettert. Hoffentlich in einem Stück. Ja, und da können wir eben wirklich alltagsmäßig was üben. Das ist natürlich für die Hundebesitzer ein anderes Szenario, als wenn sie alleine gehen, weil da gehen sie halt in einem Gruppenszenario. Aber genau deswegen lernen Hunde da auch viel, weil ich kann mir viel von anderen Hunden abgucken. Die Besitzer können sich viel von anderen Hundebesitzern abgucken. Man hat quasi jeden Hundetyp mal da, nämlich den Kasperle, der jeden anderen Hund toll findet, oder eben dann auch den Stinkstiefel, der keinen anderen Hund toll findet, und so die einfach gar nicht da sind. So, aber da hat man quasi alles mal da. Auch das wird Daniel sicher gleich mit seinem Social Walk noch ergänzen. Oder soll ich jetzt erstmal mit meinen Gruppen weitermachen? Okay. Das nächste wäre dann, wenn ich jetzt mal in die Liste gucke, das Obedience-Training. Obedience-Training ist prinzipiell die klassische Unterordnung. Unterordnung ist immer so ein negatives Wort, das ist irgendwie so negativ behaftet, ist allerdings der generelle Grundgehorsam. So, wir nennen es Fun-Obedience, weil es ja nicht ganz mit dem Ziel jetzt vor Augen, wir machen eine Begleithundeprüfung, sondern wir machen das halt alles ein bisschen locker. Der Hund muss nicht an unserem Bein so wirklich kleben. Der kann auch mal ein paar Zentimeter links und rechts gehen, aber soll halt eben beispielsweise tatsächlich das Fußgehen lernen. Wo wir sonst eher dabei sind, ja, der Hund soll halt bei uns laufen und nicht an der Leine ziehen. Da ist dann wirklich mal konkretes Fußlaufen angesagt. Oder man läuft dann mal durch so einen Pylonenparcours und übt halt prinzipiell schon mal für eventuelle Prüfungen. Aber es ist alles jetzt nicht explizite Prüfungsvorbereitung, wie man es in einem Verein machen würde, wo man dann ja auch Mitglied sein muss, um so eine Prüfung zu machen, sondern es ist halt eher schon ein bisschen auf Spökes aus. Das heißt, da liegt auch mal ein Tunnel, wo die Hunde durchlaufen dürfen. Alle unsere Beschäftigungsgruppen, da kann man dann auch so Elemente beispielsweise aus der Welpengruppe oder sowas sehen, wo wir das zwischendurch immer mal wieder einbauen, aber jetzt dann nur als so eine Tagesherausforderung haben. So, dann müssen die Hunde beispielsweise Planschbecken. So, was viele Hunde irgendwie nicht machen, weil da traue ich mich nicht rein, da ist ja Wasser drin. Finde ich doof. So, wird dann aber im Obedience quasi in den Grundgehorsam mit eingebaut. So, du gehst jetzt, bist jetzt an der Leine und gehst jetzt mit mir da rein. So. Und das wird dann entsprechend belohnt. Beziehungsweise für die meisten Hunde ist es dann schon Belohnung. Ich habe es jetzt in das Planschbecken geschafft und ist ja toll, ist ja warm und ich möchte mich abkühlen. So. Das heißt, da haben wir halt eher so ein bisschen den Spaß im Vordergrund als jetzt wirklich das absolute Gehorsam. Aber, ja. Schadet absolut keinem. Longieren, da würde ich fast sagen, da kann eigentlich der Daniel was zu sagen, weil das ist so sein Schätzchen. Dann habe ich in Wuppertal noch, das passt jetzt zum Thema Obedience, da habe ich so eine Gruppe, wo ich prinzipiell offene Themen lasse, was man sonst so im Gruppenszenario meistens nicht unterbekommt. Das passt dann nicht richtig in Obedience, das passt aber nicht in Social Walk. So, da kann man dann mal... Da kann jeder sich mal was wünschen und dann behandelt man dieses Thema, wie zum Beispiel, wie baue ich ein Vertrauen zu meinem Hund auf? So, das heißt, da können wir dann ein paar Übungen machen, auch wieder mit einem leichten Schlenker beziehungsweise Anspielung an die Welpengruppe, beispielsweise durch Objektsicherheit, was ich mir mit meinem Menschen erarbeite, kann ich mehr Vertrauen aufbauen. So, das machen wir dann da mal explizit in dieser Gruppe. Das ist dann Thema des Tages und wie gesagt, da darf man dann gerne Themen einwerfen. Ich glaube, die beliebteste Spaßveranstaltung bei uns ist, glaube ich, das Mantrailing. Das heißt Personensuche. Das machen wir auch in Wuppertal und ja hier im Raum Dormagen. Es sind halt immer unterschiedliche Standorte, weil die Hunde dann auch mal Abwechslung brauchen und die Menschen auch. Da lernen die Hunde eben uns Trainer im Wald zu suchen. So ist dann eben angelehnt an eine wirkliche Ernstsituation. Ich muss jetzt mal einen Menschen suchen. So, bei uns natürlich eher wieder mit Spaß verbunden. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass so die beliebteste Gruppe bei Mensch und Hund. Also, weil da feiert man natürlich tolle Erfolge. Es gibt welche, die kommen mit ihrem Hund das erste Mal dahin und stellen sich vor, Gott, ich lande gleich auf jeden Fall irgendwie in Mönchengladbach oder sowas, anstatt dass ich jetzt hier irgendwo in Dormagen bleibe. Aber krasserweise schafft es der Hund dann. Was man auch nicht so wirklich, also man kann es nicht so wirklich erklären, warum die das können, aber sie können es halt. Das ist, glaube ich, so das, wo die Leute den meisten Erfolg mit feiern und deswegen am meisten Spaß haben. So, darf ich das Wort dann direkt abgeben? Ich würde sagen, ja.
Oder? Ich würde es gerne direkt zu Sabrina geben, ja. Weil Sabrina nämlich auch noch eine Gruppe in Vorbereitung hat und über die wollen wir auch.
Das große Geheimnis.
Genau. Bevor Daniel nämlich dann gleich nochmal so richtig schön, ne, und auch vor allem Thema, ich glaube, Daniel möchte dann auch was zum Thema Reso-Gruppe dann wahrscheinlich sagen. Vielleicht. Aber dann kann Sabrina noch mal eben kurz was zu ihrer Fun-Gruppe sagen.
Genau, also ähnlich wie der Philipp gerade beschrieben hat, die Gruppe, die du da in Wuppertal machst, die halt nirgendwo so richtig reingehört eigentlich, ist in naher Zukunft hier auch geplant bei mir, also wo Wünsche geäußert werden können, was kann ich machen, aber wo auch viel dann aus der Welpengruppe auch wiederkommt, halt für erwachsene Hunde dann, ne, halt wie bewältige ich Hindernisse, warum geht mein Hund nicht ins Wasser und es werden halt immer wieder auch Basics eingebaut, wie das Klickertraining, die Leinenführung, wir machen Spaziergänge und ähnliches, genau.
Gut, das ist grün. Ja, okay, Philipp hat da schon einiges jetzt erzählt, um nochmal zu dem Fun Obedience zu kommen. Vielleicht hole ich da ein bisschen aus. Also ich bin selber als Kind auch auf Hundeplätzen gewesen und mir hat dann eins nie gefallen, wenn die Hunde so ins Platz gebrüllt werden. Und es wird also dann auch mit Nachdruck wird das Kommando eingefordert. Das war von Anfang an, also ich finde, so sollte man nicht mit Menschen umgehen und mit Hunden auch nicht. Sie können es trotzdem auch positiv lernen, das will ich damit nicht sagen. Also die können durchaus auch ein gebrülltes Kommando positiv verknüpfen, aber die Mühe muss ich mir machen, dass das so ist. Was wir also beim Fun Obedience nicht machen, ist mit Druck arbeiten. Das ist eine sehr, sehr zwanglose Oberfläche, wo eigentlich wir den Leuten auch versucht, oder wir sind versucht, denen klarzumachen, wenn der Hund jetzt auf dem Platz unter Ablenkung noch nicht funktioniert, dann musst du einen Schritt zurückgehen. Muss das erstmal etablieren. Und so genauso machen wir das auch. Also wenn der auf dem Platz dann noch zu nervös ist, es gibt ja auch Zusammenhänge, wenn er alleine ist, kann er vielleicht und wenn drei andere da sind, vielleicht nicht. Dann geht man aber, das ist so ein Stufenplan im Grunde genommen. Und dann geht man immer noch ein oder zwei Schritte zurück und festigt das erstmal weiter. Und dann wird man sehen, dass das dann beim dritten, fünften, zehnten Mal auf dem Platz auch funktioniert. Auch unter Ablenkung. So, das heißt, ich überfordere den Hund nicht und wenn ich ihn nicht überfordere, brauche ich ihn auch nicht anbrüllen. Denn bei uns auf dem Platz ist es sehr still. Das ist, da lege ich größten Wert drauf. Also da schreit keiner rum, da geht keiner Barsch mit dem Hund um. Und wenn er das tut, wissen wir als Trainer, der ist gerade überfordert, da musst du mal hin. Dem musst du mal helfen. So, das ist also Fun-Obedience, also eine sehr zwanglose Oberfläche und versuchen da zu transportieren, eben genau diesen Punkt. Also wenn du da keinen Erfolg hast und der Hund kapiert das nicht oder er will das nicht, dann geh lieber zwei, drei Schritte zurück und baue das mit Motivation auf und mit auch der Bereitwilligkeit des Hundes, dass der muss da nicht mal Bock drauf haben, aber der muss zumindest sagen, ja, mache ich mit dir oder kriege ich eine Belohnung, ist auch gut. Ne? So, und auch die Konzepte eben, wann nehme ich den Klicker, wann muss ich vielleicht ein Spielzeug nehmen, wann muss ich auch mal Pause machen oder ich muss auch mal genau dieses Thema mal eine Woche liegen lassen, denn jeden Tag drei Stücke Schokoladentorte sind dann irgendwann auch genug, um dann neue Lust drauf zu kriegen. Also auch das versuchen wir zu transportieren. Dann haben wir eben Logieren, das ist eben mein Schätzchen, wie der Philipp schon sagt. Wir machen eben kein Hutzi-Tutzi, der Hund soll Spaß haben, Longieren. Sondern mein Longieren, so wie ich das aufbaue, kommt von einem anderen Hundetrainer, den Namen sage ich jetzt nicht, aber wer mich privat fragt, der kriegt da eine Antwort drauf. Und das kommt eigentlich aus dem Diensthundebereich. Das heißt, den Hund auf Distanz sehr kontrolliert führen zu können. Darauf zielt das ab. Und zwar nicht nur mit Befehlen, sondern vor allen Dingen auch mit Körpersprache. Deswegen wird man da wenig sehen, dass die über Hürden springen und so irgendein, oder weiß ich nicht, rechts laufen, links laufen und dann um zwei kreiseln und dann noch. Und nee, wir versuchen mit allem, was wir tun, eine gewisse Ernsthaftigkeit auch da reinzubringen. So. Und das ist eben gerade um Longieren. Wir haben also ein paar Effekte, die ich gerne erzählen möchte. Also der eine Effekt ist eben, dass gerne Leute aus dem Agility zu uns kommen, die nämlich genau im Agility Probleme haben. So, das heißt, der Hund ist vielleicht, der bellt zu viel, der zeigt Übersprünge, der beißt entweder dem Hundeführer ins Bein oder in die Hand oder klingt sich aus und will dem nächsten Hund in den Hintern beißen. An der Stelle heißt es, was kannst du tun, was muss ich ändern, damit der Hund jetzt nicht noch aggressiver wird, oder sondern mehr Leistung bringt. Ja, dann sage ich, okay, longier. Weil du musst ein Gefühl für den Hund kriegen. Und du musst auch ein Gefühl für dich kriegen. Das ist so wie mit einem Pferd arbeiten. Also wenn ich jetzt ein Pferd longiere und ich bin aggressiv und nervös, wird das Pferd nie gelassen reagieren und nie sehr präzise machen, was ich sage. Das heißt, ich muss erstmal mich kontrollieren, meine Körpersprache kontrollieren und muss dann sehen, Ursache-Wirkungsprinzip, was richte ich da an oder was richte ich aus und was will ich denn ausrichten? Und dann muss ich mir den Rest klemmen. Das sind Erfahrungswerte, das geht nicht sofort. Das Tolle ist, die Hunde, also wenn die jetzt nicht gerade so Schlaftabletten sind, möchten die laufen. So ein Laufen ist selbst belohnen. Das heißt, ich kann den Hund sogar schon damit belohnen, dass der da rumläuft und das eben kontrollieren. Jetzt muss man auch sehen, dass die meisten Kommandos ja in Bewegung passieren, aber in meiner Nähe. Das heißt, was weiß der Hund? Der hat das gelernt bei mir in der Nähe, was kann er nicht auf Distanz? Jetzt trainiere ich die Distanz. Das heißt, was kann ich machen? Ich kann vielleicht einen Ball werfen, dem Hund sagen, stopp, und dann bleibt er stehen. Ja, das hat er dann beim Ball gelernt, beim Kaninchen wird er nie stehen bleiben. Und dann nutzen wir auch kein Kommando was, weil ich erreiche den Hund nicht. Das heißt, so kann ich das gar nicht üben. Eine Kontrolle kriege ich auch nicht mit Kommandos, sondern ich muss dem Hund beibringen, wie der zu reagieren hat. Das ist also ein himmelweiter Unterschied. Also wir reden da von intrinsischen und extrinsischen Motivationen, die ich zwar benutzen kann, oder eben über Einflüsse, die von außen kommen oder die als Spiel konditioniert sind. Auch da unterscheidet der Hund. Also wird immer den Unterschied feststellen, der eine ist ein Ball, der andere ist ein Hase. Und da ist halt die Frage, wie kann ich es dann umsetzen mit dem Hund? Also muss ich den in Bewegung bringen, ich muss den auf Distanz bringen, um diese Distanz kontrollieren zu können und auch natürlich die Bereitschaft vom Hund zu erzeugen, dass der mit mir kommunizieren will. Und das genau passiert da. So, und dann haben wir bei den Agi-Hunden den Effekt, dass der ganz viel kann, der spult auch ganz viel ab. Und wir haben das also auch schon mit der GoPro gefilmt, einmal den Menschen und einmal, was der zeigt. Und das ist, Leute, ganz ehrlich, also du brauchst bei einem Border aus einer Arbeitslinie nur das Gewicht verlagern, dann rennt der los. Dem musst du nicht zeigen, renn dahin. Da reicht also, du guckst nach da und verlagerst und dann fliegt er los. Das heißt, ihr müsst euch selbst so unter Kontrolle bringen, dass das nicht passiert. Also mir ist selbst schon so gegangen, dass ich einem Hund durch den Blick einen Auftrag gegeben habe und dann ist er gesprungen und hat gedacht, du Idiot. Das hat man auch selber. Aber wisst ihr, da muss man sich selbst kontrollieren können. Ne? So, das kann man aber so lernen mit dem Longieren, weil ich die Situation immer reproduzieren kann. Im Alltag kann ich das nicht. Das heißt, ich kann noch einen Versuch machen und da kann der Mensch lernen und da kann der Hund lernen. Wenn zu viele Variablen sind, kann ich das nicht. Das lässt sich nicht exakt reproduzieren. So, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist eben, vielleicht mit ängstlichen Hunden kann ich so arbeiten, dass die kommunikativer werden, zugänglicher werden, die Beziehung aufbauen. So, und wenn ich kann einen ängstlichen Hund haben, der hat aber Jagdtrieb. Dann kann ich ihn nicht zusammenkacheln, da hat der 3 Tage Durchfall und guckt mich im Arsch nicht mehr an. Und der wird dann auch den Zusammenhang nicht verstehen. Dem mache ich nur Angst und die ist dann fühlbar, aber der wird draußen das Jagen nicht lassen. So, und jetzt haben wir so ein paar Beispiele, ne? Die Ronja, mal als Beispiel. Der gute Mann ist jetzt bestimmt schon 3 Jahre bei uns beim Longieren. Man sieht jetzt beim Longieren nicht die wahnsinnigen Verbesserungen. Also die Ronja springt jetzt nicht im Dreieck, die macht kein Looping, die hat keinen doppelten Rittberg und auch nicht durch den Reifen. Was man aber sieht, ist ein langsamer, aber fortwährender Prozess, dass sie immer bereitwilliger mitmacht. Und das war so ein Hund, die konnte mit Druck gar nicht umgehen. So wurde der aber angeleitet. Und wenn du gesagt hast, du sitzt, dann ist die ausgebrochen, ging erstmal jagen. Das war so ein Übersprungsfall. Die war im Tunnel, war nicht mehr zugänglich. Kein Leckerchen, kein Spielzeug, hat eh nicht funktioniert. So, das heißt, wir mussten die erstmal runterbringen, mussten die konzentrieren, mussten die zu der Mitarbeit bringen, zu der ganzen Kooperation, zu der ganzen Konzentration. Wenn du die siehst, denkst du, mach was geschafft heute. Also die macht das so langsam, die macht das gern, die ist auch lustig und so, aber die reißt sich jetzt kein Bein aus und freut sich in der Belohnung. Jetzt ist aber dieses Longieren bei uns ein Ritual. Das heißt, am Schluss muss auch gespielt werden, da bestehen wir drauf. Das hat bei der Ronja ein halbes, fast ein Jahr gedauert, bis die ihr Spielzeug angenommen hat. So, und das Herrchen, eine Eselsgeduld, der hat das immer wieder gemacht, immer wieder und immer wieder. So, das ist ein Beispiel für diese Beständigkeit, wenn man die mal hat. So, jetzt spielt die immer noch nicht toll, aber sie spielt. So, wo ist der Mehrwert? Sage ich euch. Der konnte vorher mit der Ronja nicht ins Feld gehen, ohne dass der die Schleppleine so festgehalten hat. Eine wendige Spur hatte, war die weg und dann ist die losgezoscht. Und dann war Feierabend. War die Ronja neben dem, hat die auf Sitz und Platz und so was gehört. Da war nicht das Problem. Aber lässt du die in die Umgebung, gibst die in die Umgebung, ist sofort der Jagdtrieb da. Die guckt in jedes Gebüsch und ist nicht ansprechbar. Was hat es gemacht? Die laufen mit lockerer Leine rum, der pfeift, die kommt sofort zurück. Die läuft locker, das heißt, die kann mal ihr Suchtverhalten in Richtung Jagd mal lassen. Und dann kommt Lebensqualität und dann kommt auch Teamgeist. Und dieser Teamgeist und die Lebensqualität, die Kommunikation, das ist an anderer Stelle entstanden, spielt aber da jetzt plötzlich eine Rolle. So, und das ist dann der Mehrwert vielleicht vom Longieren. Also diese Teamarbeit, die Selbstreflexion des Menschen über Körpersprache, über die Aussage, die ich treffen möchte, auch die gewünschte Wirkung zu kriegen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Keinen falschen Druck aufzubauen, der ganzen Sache mit Geduld zu begegnen. Das braucht Wiederholung. Und ein Gefühl dafür zu kriegen. Die Deutschen sind ja ganz großartig mit dem Gefühl beim Tanzen. Wir tanzen ja nämlich 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ungefähr so. Während eben andere, wenn man sagen, Latins und sowas, mit Rhythmus schon geboren werden. Das musst du denen nicht erklären, die leben so. Die stehen nicht auf der Tanzfläche und zählen die Schritte, sondern die improvisieren. So. Aber das ist eben das Gefühl, dafür muss man bekommen. Wenn man das Gefühl nicht hat, zählst du immer noch Schritte. Dann machst du auch beim Hund. Dann sagst du immer noch, da muss ich jetzt die Pfeife nehmen, dann muss ich die Schleppleine nehmen, dann muss ich den rufen und dann muss ich das Leckerchen aus der Tasche ziehen. Genau, und dann freut er sich und kommt gern zurück. Nee, so ist es nicht, sondern der Teamgeist und das Gefühl dafür ist das, was vielleicht als Essenz aus diesem Longieren rauskommt. Auch da wieder, wer was Lustiges an Beschäftigung möchte, kann das irgendwo machen. Da bin ich auch ganz bei, ist für mich völlig okay. Aber bei uns ist das Longieren, das geht viel, viel tiefer. Und sorgt nicht kurzfristig für Linderung oder Probleme, die dann gelöst werden. Aber es kann langfristig helfen in der Kommunikation, im Verständnis für den Hund und im Umgang mit dem. So, das ist Longieren. Und so wie ich es mache und betrachte. Man kann auch Aggressionsprobleme da behandeln. Man kann Jagdverhalten, wir hatten also schon Kaninchen mal in der Mitte vom Longierenkreis, wenn Tierschütze sagt, oh, nein, kannst du nicht machen mit Kaninchen. Doch, kann man machen, weil die Kaninchen lebten in einem Haushalt mit Hunden, denen war das völlig Latte, dass da Hunde rumgelaufen sind. Ja. Nur so mache ich das. Die waren so im Freigehege. Ja? Und denen war das egal. Und wir haben ja durch die Leine auch verhindert, dass die Hunde irgendwie den Kaninchen nur 2 Meter zu nahe kommen. Es war nur wichtig, dass die Präsenz der Kaninchen da war. Und der Kreisel war riesengroß, der war 20 Meter groß. Also wir konnten immer sicher gehen, kein Hund kommt auch nur an mit 5 Meter Distanz an diese Kaninchen dran. Das hat völlig genügt für die Kaninchen. Und die haben wirklich, die haben da gemümmelt, das hat die überhaupt nicht interessiert. So, aber manche Hunde natürlich, die kriegten solche Augen. So, und anstatt jetzt mit irgendeinem rüden Verhalten dann anzugehen, den Hund zu sagen, oh, du guckst über Kaninchen, jetzt kriegst du aber Ärger hier, konnten die Leute eine Erfahrung machen, dass wenn ich die Hunde auf Distanz beschäftige, das nicht sofort passiert, aber in einer halben Stunde oder Stunde hört diese extreme Affinität zu den Kaninchen mal auf. Die gewöhnen sich an den Zustand und dann kann ich den Hund auch ansprechen. Also nur für diese Tatsache mal zu erfahren, wann spreche ich meinen Hund an und zu wissen, der ist noch nicht so weit, den brauche ich jetzt gar nicht ansprechen, der braucht noch ein bisschen. Und wenn ich dann weiß, der lässt sich ansprechen, dann kann ich den auch ansprechen und dann funktioniert das auch. Dann kann ich auch mit dem weggehen und der freut sich dann auch. So, also nur für diese eine Tatsache, damit die Menschen mal erfahren, wann soll ich den Hund nicht ansprechen? Das hat überhaupt keinen Zopf. Ich bestärke den vielleicht auch noch in dem Falschen. Oder der kriegt jetzt Ärger von mir und weiß aber gar nicht, wie kann er es besser machen. Um es besser machen zu können, muss er das Kaninchen erstmal ignorieren oder akzeptieren können. So, damit die Schritte klar sind für die Leute, haben wir das mal gemacht, einmal. Aber wie gesagt, mit Kaninchen, die lebten in einem Haushalt mit Hunden, denen war das wirklich völlig Latte. Unter anderen Bedingungen würde ich das gar nicht machen, weil auch nochmal zur Erklärung, ich bin ein Tierschutzmensch, also ich lebe das aktiv mit dem Tierschutz und für mich hört Tierschutz nicht beim eigenen Hund auf, sondern ich sehe zu, dass meine Hunde kein anderes Wesen bedrohen. Auch wenn sie nur zu neugierig sind und nichts tun, lösen sie Stress aus beim anderen Wesen. Und ab da greift für mich der Tierschutzgedanke, dann hole ich meinen Hund da weg, wenn der bei einem anderen Wesen Stress auslöst. Das ist egal, ob eine Katze ist, ein Kaninchen, ein anderer Hund oder ein Mensch. Das ist die Verantwortung, die ich als Hundehalter für mich da betrachte. Und das lebe ich auch. Das Schöne ist, wenn ich so bei der Sache bin, lernt mein Hund das vielleicht auch gar nicht so, dass das alles spannend ist. Denn wenn der auf den Knopf drückt, das Kaninchen springt, ab spätestens da ist es dann toll. So, jetzt haben wir Fun Obedience, haben wir Longieren durchgenommen, Social Walk mache ich ähnlich wie der Philipp und sehe das natürlich als Bindeglied zwischen der Resozialisierungsgruppe beispielsweise, die ja am Platz stattfindet, als Bindeglied zum Alltag. So schlagen wir die Brücke. Das Tolle ist, dass in diesem Social Walk auch einige Hunde sind, die hätten es nicht benötigt als solches. Das sind aber die, die es früher nötig hatten und die immer noch gerne kommen. Und was ich zum Beispiel ganz toll als Feedback auch finde von den Menschen, die sagen, wenn mein Hund beim Social Walk war, dann ist der noch Montag gut und dann ist der noch Dienstag gut und Mittwoch wird er dann wieder schlechter. Das schleicht sich also aus. Und dann hole ich mir dann an dem Samstag eine neue Dosis und dann ist mein Hund wieder quasi so ein bisschen eingenordet oder formatiert oder hat eben seine Wohlfühldosis dann bekommen und die wirkt noch nach. So, ist ein schönes Lob, das macht den Sinn oder die Sinnhaftigkeit dieser Gruppe erstmal klar. Und der Stamm der Hunde, die das jetzt kennen, die fangen immer wieder mal neue auf. Und haben wir auch ganz viele Tierschutzhunde, die ängstlich sind bei allem Möglichen, vor allen Dingen bei Menschen, bei anderen Hunden, vor allen Dingen an der Leine und sowas. So, und bei diesen Gruppen kümmert sich jeder nur um seinen Hund. Und das ist jetzt der Vorteil für diese Ängstlichen, die merken, oh, die gucken alle nach vorne, die kümmern sich alle nur um ihren Hund, dann kann ich auch akzeptieren, dass mich andere Menschen umgeben. Das geht nicht sofort, aber vielleicht nach einer halben Stunde oder Stunde ist der erste Stress abgebaut, dann fühlt sich der Hund noch nicht wohl, aber der zeigt sich eben nicht so üblich ängstlich und zeigt die Reaktionen nicht, die er vielleicht sonst zu Hause zeigt, weil ich ja die Situation nicht kontrollieren kann. Also mir kommt dann irgendwer entgegen, mein Hund reagiert irgendwie. Ich kann das kaum dem Hund jetzt anhand dieser Situation beibringen, dass das irgendwie Tolles ist oder was er akzeptieren soll. Dafür muss ich das in ein Format lenken und wiederholen. Das geht aber in der Gruppe. Da machen wir auch solche Übungen, also Toleranzübungen, Akzeptanzübungen oder eben auch Grundgehorsamsübungen innerhalb dieser Ablenkung. So. Und dann passt die Gruppe auch schön zusammen auf. Also der Vorderste sagt, oh, guck mal, da vorne kommt ein Jogger, leint mal eure Hunde an, dann leihen wir die auch alle an. Und das Schöne ist eigentlich auch da das Feedback, wir kriegen von den Joggern und von den Reitern und so eigentlich immer ein positives Feedback. Weil bei uns ist es immer sehr leise. Da schreit keiner rum, keiner schnauzt seinen Hund an, die leinen den früh genug an, gehen einfach zur Seite. Das finden viele Menschen nicht toll. Auf so einen Pulk von 15, vielleicht 20 Hunde zu treffen, ist erstmal nicht der netteste Gedanke und das netteste Objekt, wo ich jetzt dran vorbei möchte. Gerade als Jogger oder Radfahrer, da gibt es andere Erfahrungen. Trotzdem kriegen wir gerade von diesen Leuten Feedback und sagen, ey, das ist auch mal geil, weil man hört euch nicht, da schreit keiner rum, ihr nehmt die Hunde früh genug. Daumen hoch, finde ich super. Ja, ist doch schön, so ein Lob zu kriegen. Ja. Natürlich neben der Tatsache, dass sich manche Leute belästigt fühlen, von der Seite mehr Culpa, anders geht es leider nicht. Wir müssen im besten Falle, also auch da vielleicht nochmal der Appell an die Kollegen, also nur auf dem Platz trainieren, bringt uns nur bedingt weiter. Und wenn wir sozialisieren wollen, sind wir daran gebunden, im Alltag auch zu trainieren. Und das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Wir sind lieber im Alltag und sozialisieren, helfen bei den Problemen. Das ist so der Kern von dem, was wir tun. Bieten aber auch adäquate Beschäftigung an. Und zwar gerne mit Sinn und mit Hintergrund. Ja, und alles andere, also Frisbee läuft jetzt gerade nicht, habe ich früher gemacht, Philipp auch. Nur auch da, wir haben gerade eben auch durch die schwierigen Hunde, die wir ja so betreuen, ist unser Fokus jetzt gerade auch verstärkt bei den schwierigen Hunden und bei den etwas anspruchsvolleren Dingen.
Um das kurz zu erklären.
Ja. So, nehmen wir den jetzt mal weg. So. Ich muss mir noch so eine Technik ausdenken, wenn ich drauf drücke, gehen alle anderen aus oder so. Irgendwie sowas. Also wir haben ein paar Kommentare. Also einmal gab es ein Lob noch für Sabrina, wobei wir wissen, glaube ich, alle, welche Doris das ist, die dieses Lob ausgesprochen hat. Die schreibt nämlich, auch wenn unsere eher zu den großen Hunden gehört, ne? Da wird wahrscheinlich die Sheila gemeint sein. Dann schreibt die Angelika, da sind ja auch interessante Gruppen für unseren Spike dabei. Und da würde ich mich jetzt gerne, weil der nächste Kommentar ist auch, ich hoffe, es geht bald wieder los mit Longieren im Wuppertal. Den Kommentar von Manu ignoriere ich mal gerade noch, weil der eigentlich nur ein Feedback wieder zu einem schon bereits vergangenen Termin ist. Was jetzt interessieren würde, bevor wir nämlich in den letzten 10 Minuten zur Rezo-Gruppe kommen, und ich weiß, dass Daniel dann nochmal ganz tief Luft holen wird und nochmal was sagen wird, möchte ich 2 Sachen machen. Das erste ist, ich gebe gleich den beiden nochmal das Wort, also Sabrina und Philipp, dass ihr einfach mal kurz ein Feedback darüber gebt, welche Gruppen stehen in Zukunft jetzt an gerade, weil das soll ja auch der Sinn dieses Live-Talks mal sein. Und vor allem, ich weiß, da sind auch teilweise noch Plätze frei, sodass die Leute, wenn jetzt da draußen nämlich geneigte Leute zuschauen und gesagt haben, Mensch, da hätte ich doch mal Bock drauf, so wie jetzt nämlich gerade der Kommentar kam, dass man die Möglichkeit hat, auch ab wann startet denn das nächste Mal was? Beziehungsweise gibt ja auch Gruppen, da kann ich jederzeit einsteigen. Bevor ihr das aber macht, möchte ich noch die Chance nutzen und eine Sache sagen, die der Daniel noch nicht weiß, aber die anderen beiden. Und ich darf das nämlich jetzt schon erwähnen, obwohl es erst ab morgen früh veröffentlicht wird. Dieser Live-Talk ist nominiert für den Goldenen Fressnapf 2021. Und ich habe heute die Meldung bekommen, dass wir in der engeren Auswahl sind. Dass also in 3 Tagen die Jury darüber entscheidet, ob wir ihn kriegen oder nicht. Also alle da draußen Daumen drücken. Das ist eine Juryentscheidung. Das heißt, da braucht ihr nirgends abstimmen oder sonst irgendwas. Aber für dieses Live-Talk-Format sind wir nominiert worden für einen Preis. Und da muss ich schon sagen, also das, als ich dem Daniel das erzählt habe, hat er selber wahrscheinlich auch gemerkt, wie es mir damit ging. Also hätte ich nie gedacht. Wir hatten damit angefangen, uns hier hinzusetzen und einfach mal ein bisschen so, ja komm, wir quatschen mal eine Stunde irgendwie über was. Die erste war 2 Stunden, keine Ahnung. Aber jetzt machen wir hier gerade den 7. Live-Talk und da kommt schon so ein Anbieter wie Fressnapf um die Ecke und sagt, das wollen wir mit dem Preis honorieren. Völlig irre. Also ja, danke an euch da draußen, weil wenn ihr nicht zuschauen würdet oder es downloaden würdet oder als MP3 ziehen würdet oder, dann wäre das ja so gar nicht möglich, weil dann würden wir es nicht mehr machen. Aber ich kann euch mal da draußen sagen, jeder, der da gerade zuschaut, hat noch locker 120 bis 140 Leute neben sich sitzen, die zuschauen, denn das sind so aktuell die Zahlen. Und dann wird es nochmal so 1000, 1200 mal runtergeladen hinterher. Also das wird schon oft geguckt. So. Philipp, Sabrina, eure Gruppen starten und ihr sagt mal was zu Plätzen.
Du darfst anfangen.
Ja, also meine Junghundegruppe ist voll, aber in der Welpengruppe sind, glaube ich, 1, 2 Plätze, ein Platz noch frei. Ne, also gegebenenfalls muss man dann halt mal gucken, vielleicht auch 2. Und wann ich jetzt mit der Spielvertrauens- und Basic-Gruppe starte, steht noch gar nicht so fest, wird aber demnächst auf unserer Homepage, denke ich, veröffentlicht. Ja, genau.
Ich habe, also die Junghundegruppe ist soweit gefüllt. Das ist momentan die einzige, wo es quasi eine Teilnehmerbeschränkung gibt. Alle anderen Gruppen sind ja offen für alle. Es läuft prinzipiell alles, außer das Longieren bisher, weil das Longieren machen wir ja aus dem gleichen Zweck, den Daniel eben erklärt hat, dass man auch da den Nutzen mit drin sieht, machen wir das in der Öffentlichkeit. Das heißt, im Wuppertal im Park. Und ehrlich gesagt, da muss man sich da jetzt noch nicht so streiten. Selbst vor Pandemie Spaß gab es ab und zu schon Diskussionen, weil wir angeblich die Hunde nicht angeleint hatten, obwohl sie an der Schleppleine waren. Ja, und dann kann man sich in der aktuellen Situation ja vorstellen, was dann abgeht, wenn wir jetzt da im Park anfangen, unsere Hunde zu longieren. Von daher, geht bald weiter. Petra, du hattest ja gefragt, aber lass uns mal noch so 1, 2 Wochen vergehen. Ja, diese offene Gruppe, die ist samstags, die startet ab übernächster Woche wieder. Das heißt, dann läuft sowieso quasi wieder alles.
Ja, also kurz bei meiner offenen Gruppe ist auch Teilnehmerzahl nicht begrenzt. Also da wird es dann eine WhatsApp-Gruppe oder Ähnliches geben.
Dann nehme ich mir den nochmal einmal zurück. Und dann würde ich nämlich jetzt, also wir sind ja schon wieder voll in der Zeit. Ich weiß, dass wir jetzt wieder 5 Minuten oder 10 Minuten überziehen. Die sind immer alle so pessimistisch. Ne, das Witzige ist, jeder, der schon mal ein Seminar beim Daniel hat, der weiß, das geht auch noch mal einen Tropfen mehr. Also der Daniel kann das auch noch, der kann das auch noch mal, ne? Wer von euch drei möchte anfangen? Thema Reso-Gruppe. Weil ich meine, das ist keine Gruppe, die sich an jeden Menschen richtet. Da kann nicht jetzt jeder sagen, ich will mit meinem Hund da hinkommen. Vielleicht ein paar Worte dazu. Erstmal, wie wird das aussortiert? Also wer entscheidet, welcher Hund in die Reso-Gruppe kommt? Und was genau ist der Hintergrund?
Gut, also Reso-Gruppe. Reso-Gruppe ist natürlich ein Thema, das muss man sehen, so ein bisschen wie so eine Selbsthilfegruppe. Da kommt niemand rein, ohne dass ein Trainer dazu auch geraten hat. Das ist das Erste. Auch zum Gucken nicht oder sonst irgendwie Besucher, nein. Das ist wie eine Selbsthilfegruppe. Das ist zu persönlich und wir haben ja eben schon mal erwähnt, wie viele Details da auch stören können. Und da sind zu viele Faktoren, die Einfluss nehmen, gerade wenn Menschen dann gestresst sind oder sind ängstlich, die da einfach nicht hingehören. So, dazu ist es ein Vertrauensfall, das heißt also auch nicht irgendwelche Kinder oder Verwandten oder sonst irgendwie, die kommen dahin, sondern die Bezugspersonen des Hundes. Ende. Und das heißt, vorweg geht eine Einzelstunde, weil es müssen grundsätzlich auch ein paar Dinge erstens bekannt sein. Also nochmal, wie muss ich meinen Hund sehen, wenn der in einer bestimmten Eskalationsstufe ist? Dann brauche ich den mit seinem Namen nicht mehr rufen, dem auch kein Leckerchen anbieten. Das wird er erstens verweigern, zweitens wird er nicht auf mich hören. Ich muss also wissen, wie muss ich sehen, wie muss ich den Hund betrachten? Also in der und der Stufe ist das und das Verhalten und in der und der Stufe ist das und dieses Verhalten. Und das muss erstmal vorweggehen. Wie zum Beispiel auch dann der Umgang mit der Leine oder wie kann ich meinen Hund runterfahren, kann dem helfen, von dieser Aggression wegzukommen? Wie kann ich dem helfen, neue Modelle zu erlernen? Also statt sich zu prügeln, habe ich vielleicht noch eine Alternative. Das ist mal Basiswissen und ich muss eben auch bestimmte Informationen zu der Raufahrgruppe vorher bekommen, damit ich weiß, was erwartet mich da. Nicht technisch, sondern mit was muss ich da rechnen? Also ist natürlich auch für die Menschen erstmal stressig. Dann machen wir uns nichts vor, also wenn so 2, 3 Hunde aufeinander losgehen, vor allen Dingen in so eine 30 oder 40 Kilo Klasse, das ist nichts Schönes. Das wird nie schön sein, also auch wie Kinder oder Jugendliche, wie Jugendliche sich prügeln. Aber es braucht natürlich auch da, wenn sich Jugendliche prügeln, dann braucht es einen Security oder einen Türsteher, der in diesen Modellen geschult ist. Das heißt, der muss die Nerven behalten, der darf den anderen nichts tun, sondern der muss deeskalieren, trennen und ruhig stellen. Das ist die Aufgabe. Also friedlich damit umgehen, nicht reintreten, nicht disziplinieren, gar nichts dergleichen. So, und das muss dann wieder ein Trainer können und muss die Situation einschätzen. Und das hilft dann bei der eigenen Einschätzung. Und das heißt, diese Raufergruppe wird von uns empfohlen, freiwillig. Ne? Und wir haben da auch jetzt ein bestimmtes Limit. Und das Limit habe ich auch in Welpengruppen, das habe ich in Junghundegruppen und das Limit habe ich beim Longieren. Das hat einen Grund, weil ich den Anspruch habe, eine bestimmte Qualität abzuliefern. Dann halte ich die Gruppen lieber klein und kann mir gewährleisten, dass ich die Gruppen und die Menschen und die Hunde vernünftig betreuen kann. Es gibt Gruppen, die kann ich größer gestalten, wie Social Walk, und da geht es nicht mehr darum, diese Hilfestellungen zu leisten, sondern nur einen Rahmen zu bieten. Und das ist genau der Unterschied. Die Raufergruppe ist da ein wirklich empfindliches Thema. Ich mache das seit 15, 16 Jahren sowas um den Dreh, habe im Tierheim angefangen. Mit dem Hintergrund, dass eben durch die Isolation, die Einzelhaft, die Hunde sowas verlernen. Sozialverhalten verlernen auch Menschen mit Isolation. Dann müssen sie sich wieder gewöhnen. Das heißt, ich muss das Verständnis dafür haben, wenn die zum ersten Mal aufeinandertreffen, dass die sich nicht gerade, das Poesiealbum zeigen, sondern dass da Spannungen auftreten. So, und das braucht Erfahrung, das braucht Ruhe, das braucht Nerven. Und wir haben auch Modelle, wo die Leute erstmal draußen bleiben und auch die Hunde nur unter sich erstmal den ersten Kontakt finden und klarkommen müssen. Und wir haben häufig dann auch festgestellt, je nachdem, wer dann die Gruppe betritt, nicht wer, sondern wie. Also bin ich nervös, bin ich unsicher. Ne? Da sagt immer der, wie heißt der, der Mexikaner mit den Keramikzähnen, ihr wisst, wer ich meine, der sagt dann, deine Energie.
Ach so, der.
Deine Energie. so.
Kannst du
ja, so. Das ist die, es gibt Psychologen, die sprechen mit so einer Farbtabelle. Also bin ich jetzt grün, sehe ich grün, dann bin ich friedlich. Und sehe ich rot, dann sehe ich eben rot. Das kennt jeder, den Begriff. Und das lässt sich, unsere Gefühle lassen sich über Farbtabellen prima darstellen. Und das meint jetzt Cesar Millan mit seiner Energie, die man hat. Es gibt eine positive Energie und trotzdem Hektik. Und es gibt eine negative Energie und Hektik. Und auf solche elementaren Dinge reagieren die Hunde. Und da sind die sehr empfindlich. Und dann kann eben sein, dass der eine Mensch reinkommt und die Hunde sagen, ist mir egal, du bist mein Freund, aber da kommt derjenige, kommt dann rein und plötzlich fängt es da hinten an und es gibt Tumult.
Oh ja.
So, und dass das ein Zusammenhang ist, das erschließt sich den meisten Menschen nicht. Nicht mal erfahrene Menschen auf einer Hundewiese sehen dieses komplexe Verhalten. Dafür muss man aber auch mal 5 Schritte zurückgehen, um das zu sehen. Also direkt neben mir sehe ich das auch nicht. Ne? So, aber das ist auch Teil der Raufergruppe. Ich finde es bis heute nach über 15 Jahren hochgradig spannend, was da passiert, auch mit den Hunden passiert, wie die das erste Mal hinkommen. Und wenn sie das zweite Mal hinkommen, denkt man schon, oh, die haben zu Hause geübt oder was ist mit dem Hund passiert. Das ist schon jetzt ein ganz anderer. Und wenn man die auch in Ruhe lässt, also es besteht ja immer ein Teil daraus, dass wir die auch in Ruhe lassen und nicht diesen aktiven und passiven Einfluss, ja, also aktiver Einfluss, wir sagen dem Hund nichts, passiver Einfluss ist, wenn der nicht mehr kann, dann kommt die Leine dran und führe ich den ab, dann muss der erstmal Pause machen. So ungefähr ist das grobe Schema, was da passiert. Das ist aber eine extrem wichtige Gruppe, wie du ja selbst auch die Erfahrung gemacht hast, Benni, denn da lernen die Modelle eben für sich zwar zu kommunizieren, sich vielleicht mal aneinander zu reiben, aber sie nicht gleich zu kloppen. Oder verlernen auch wieder zu kloppen, sondern lernen wieder Sozialverhalten. Das ist so der Hintergrund dieser Raufergruppe. Und vor allen Dingen die Hilfe für extrem ängstliche und auch aggressive Hunde, die sonst in der Hundeschule mit Sicherheit in den meisten Fällen auch durchfallen. Und was die genau nicht brauchen, ist dann noch ein Befehl und den noch mit Nachdruck irgendwie lernen. Das ändert ja an der Verhaltenskette und den Reaktionen des Hundes auf bestimmte Reize genau gar nichts. Das muss natürlich dem einen oder anderen immer noch klar werden. Das muss man auch zwischendurch nochmal deutlich sagen, dass durch Befehle die Entscheidungen, die so ein Hund trifft, nicht beeinflusst werden.
Dann nehme ich jetzt dir den weg. Pass auf. Und zwar, dann würde ich gerne was dazu sagen, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Was ich beeindruckend finde aus Sicht eines Tierheims ist, du hast vorhin damit angefangen, ne, so Thema Einzelhaft, das sozialisiert nicht, das ist bei Menschen genauso. Also ich glaube, jemand, den man nach 30 Jahren Haft entlässt, der kommt in der Welt auch nicht klar. Der wünscht sich nämlich ganz schnell eigentlich wieder zurück in den Knast, weil er wenigstens da seine 4 Wände hat und klarkommt. Und das merken wir hier bei Tierheimhunden und das kann Sabrina mit Sicherheit unterschreiben. Je länger sie hier sitzen oder je nachdem, welches Päckchen die mitbringen, merken wir das ja hier auch. Und was so eine Resozialisierungsgruppe für die bedeutet, ist, man merkt auf einmal oder man lernt den Hund ganz häufig, ganz schnell von ganz anderen Seiten kennen. Du hast ja entweder einen, der im Zwinger total ruhig ist und der dann da drin völlig eskaliert oder umgekehrt. Und ich bin da ja auch wie die Jungfrau zum Kinde zugekommen, indem man Sabrina irgendwann einfach sagt, komm doch mal mit, kannst ja mal den Hund nehmen, mach mal. So, und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, was das dann teilweise für Fälle waren und dann wurde das auch so, ohne mich zu fragen, einfach gesteigert. Dann hieß es so, ja, der ist jetzt vermittelt, ja, dann kannst du den nehmen und dann kannst du den nehmen. Und mittlerweile habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, also gut, mit dem Aaron geht es ja mittlerweile, obwohl der am Anfang auch keine Ungranate war, sagen wir es mal so. Aber Fakt ist, man merkt auf einmal, dass die auch ganz anders können. Ne? So, und dass man in diesem Umfeld den Hunden trotzdem ja auf die einwirken kann, ohne sie wirklich hart ranzunehmen oder so, sondern ne, dass da einfach ganz andere Spannungen stattfinden und auch abgebaut werden. Das ist einfach total toll. Also das kann ich dazu nur sagen und das als Nicht-Hundetrainer und als nur quasi Beteiligter. Mhm. Aber ich glaube, die beiden sagen bestimmt auch noch was dazu.
Ja. Ja, auf jeden Fall, ich kann Daniel und Benjamin da zustimmen. Das ist auf jeden Fall so die spannendste und faszinierendste Gruppe, auch für mich als ich meine Ausbildung gemacht habe, die Gruppe, wo ich am meisten gelernt habe. Also am Anfang habe ich da auch nur geschafft zuzugucken. Da war auch Daniels Anweisung, stell dich einfach dahin und guck. Du musst nichts tun, weil man kann auch gar nichts tun, weil es sind dann, was hat man zu besten Zeiten dann? Mal 30 Hunde. So, und wo guckt man jetzt zuerst hin? Also dieses Gespür muss man ja erstmal so ein bisschen entwickeln. Irgendwann drehe ich den...
Du schaffst es halt noch, ne?
Ich drehe die Kamera gleich noch um. Dieses Gespür zu entwickeln, wo gucke ich denn jetzt überhaupt hin und wo könnte denn was passieren? Und auf einmal ist es auf der ganz anderen Seite des Platzes und Daniel steht schon daneben. Ja gut, ist dann halt so, muss man halt lernen. Ja, ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Wie gesagt, immer, man muss es sich auch nervlich leisten können, da teilzunehmen. Da sind aber manche Menschen relativ dankbar, dass die ja quasi auf den Platz kommen und auch mal Verantwortung abgeben dürfen. Also das, da sieht man häufig Erleichterungen bei den Menschen. Jetzt habe ich hier einen Hund, mit dem komme ich nicht mehr klar und der eskaliert draußen völlig. Jetzt kann ich mal auf den Platz kommen und da sind gleichgesinnte Menschen, die die gleichen Probleme haben und Trainer, die mir dann helfen. So, und das ist häufig ein schöner Effekt, wo auch häufiger mal ein paar Tränchen fliegen. wo Menschen dann entweder mal erleichtert sind, weil der Hund es ja doch kann und auf einmal wie falschgeltend auf dem Platz rumsitzt, anstatt den nächsten zu schreddern. Oder auch mal sehen, ja, mein Hund ist eigentlich sogar gar nicht das stille Mäuschen, sondern hat da schon einen gewissen Plan in der Hinterhand, was andere Hunde dann erstmal zeigen. Ja.
Ich habe gesagt, dass wir manchmal Hunde erleben, wo es keiner hätte gedacht und die auf einmal völlig soziale Kompetenzen zeigen. Ne? Also und man da steht uns wie vom Donner gerührt und sagt, was hat denn jetzt? Ja, also und das sogar von Tierheimhunden.
Ja,
ne?
Also ich hätte jetzt, ja, oder bei der Lu auch zum Beispiel, bei der Mali-Hündin. Also ich hätte nie gedacht, dass sie das in so einer Form zeigt auf dem Platz. Also,
ja. Also für die, die ihn nicht kennen, die erzieht dann mit, also ja. Nimmt unsere Arbeit ab. Die ist dann unser Sensor, wo müssen wir jetzt mal hingehen und hat die das schon längst erledigt und zwei prügelnde Hunde schon getrennt. Genau. So, dafür sind unsere Hunde von Daniel und mir ja auch da mitzuarbeiten, aber es ist faszinierend, dass Tierheimhunde das eben lernen.
Ja.
So, und auch, ich meine, ihr hattet ja schon den Live-Talk mit der Bella gehört, selbst die macht da mit, natürlich wie eine Dampfwalze, so, aber die macht dann da mit und steht dann da und hält einen Hund quasi fest und guckt mich an, ja, habe ich das gut gemacht oder nicht?
Ja. Also ich nehme hier in meine Welpengruppe nämlich Tierheimhunde mit, die das moderieren und mir helfen. Genau.
Jetzt. Ja, genau. Zeit abgelaufen. Nochmal eine Münze nachwerfen. Ja, Philipp hat da was ganz Wichtiges gesagt, denn unsere Hunde sind auch Mitarbeiter. Ich habe eben die Mali-Tierchen, früher war es der Yuki, davor der Spunk eben mit dem Yuki zusammen und jetzt ist es Floki, der auch nicht zuletzt durch die beiden angelernt wurde und auch durch uns angelernt wurde. Ich denke, das größte Lob ist ja immer, imitiert zu werden. Grundsätzlich, ja, also das ist immer das größte Lob. Und zwar nicht, weil er nachkaspert, weil er lustig findet, sondern weil er tatsächlich sagt, das finde ich gut, das mache ich auch so. So, und imitieren ist eben das, wie sich Hunde gegenseitig was beibringen. Machen wir vor und der andere macht es nach. Das ist der einfachste Fall. Und das schönste Lob ist ja, wenn die Hunde quasi mit uns und von uns lernen. Und dann hast du Einzelne, die dann sagen, da mache ich mit, das finde ich gut. Oder es ist etwas, was mir liegt. Also auch da ist immer die Frage, wenn mein Hund jetzt einen anderen Maß regelt, ist das jetzt aufgrund von einer gewissen Intoleranz? Oder macht er das aus einer erzieherischen Maßnahme heraus. So, und allein diesen Unterschied festzustellen, sind schon 8 von 10 Hundeschulen raus. Und das ist ein wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn der Punkt ist, dass wir viele Hunde auch bei uns im Training haben, die dafür gemaßregelt wurden, weil sie eigentlich das Richtige vorhaben. Und uns eigentlich Unterstützung geboten haben. Natürlich in der Form, wenn jetzt, was weiß ich, ne, wir haben mal den Eddie mit seinem 45 Kilo Schäferhund, ne? Wenn der loszischt und packt sich da den Fifi von der Oma, der gerade 4 Kilo wiegt, und du siehst eigentlich kaum noch was vom Hund, außer der Leine jetzt und 4 Pfoten, der Rest ist in dem verschwunden, dann denkst du, oh Gott, der bringt den um. Und egal wie du es dann erklärst, der Omi, die wird dabei bleiben, ob der den umbringt. Das ist natürlich die kleine Rotztöle, Entschuldigung, überhaupt nicht erzogen ist und die es aber nötig hätte, zeigt dir dein Hund.
Ja.
So, das sind ja Sachen, das kann man dem natürlich jetzt auch nicht anprallen und sagen, ey, die hast du toll gemacht, das darf der nicht. Ne? So, der Punkt ist aber nochmal, wie gehe ich damit um? Das heißt, wenn der jetzt einen Arsch voll Ärger kriegt, weil er jedes Mal in die Leine ballert und will den fressen, dann bestärke ich den Hund in dieser Tatsache, dass er zwar den Druck verspürt, das tun zu wollen, und den Ärger, den der bekommt, das kombiniert jetzt, dann wird der sauer. Und zwar sauer im schlechtesten Fall auf mich. Also auch da gibt es ja Übersprünge, die jetzt hier Richtung Mensch dann absetzen, Richtung Bein, Hand, Leine. Aber der wird sauer in dem Kontext. Das heißt, jedes Mal habe ich das Richtige vor, ich will den anderen Hund beruhigen, erziehen und dann kriege ich Ärger. Das ist nicht richtig. Also wir haben ja auch ein Empfinden dafür, wann ist eine Strafe angebracht. Oder wenn ich ein gutes Motiv habe und ich will etwas tun, ich werde dann dafür bestraft, mich ja todesbeleidigt. Dann verfährt man nicht, man handelt nicht richtig, man beurteilt mich nicht richtig. Dieses Empfinden haben wir, Leute, der Hund auch. Punkt. So, und wenn ich dem Hund klar mache, nee, das ist jetzt alleine nicht das Beste, so zu reagieren, und du musst den jetzt auch nicht auf den Boden stampfen, um den zu maßregeln, du kannst ihm schon deine Meinung sagen, und dann geht auch alles ein bisschen zarter. So, das geht aber nur zarter, erstens, wenn ich den nicht rüde abstrafe dafür, dass er das Richtige vorhat, und zweitens, wenn ich dem Gelegenheit gebe, sich da zu finden. Das ist ja wie ein Fahrradfahrer. Erstmal eier ich da rum. Ne? Das heißt, auch da, der Hund muss jetzt wieder Gefühl für den Moment kriegen. Und wir als Trainer jetzt für unsere Runde machen denen klar, nach und nach und sanft, wann ist der dann noch richtig und wann hat er sich rauszuhalten. Oder sollte sich beruhigen oder übertreibt jetzt ein bisschen in seinem Job. Also der schießt übers Ziel hinaus, um das mal sehr vereinfacht zu sagen. Und das muss ich dem Hund transportieren, wenn der daraus lernen soll, und der soll besser werden. So, und nochmal, das Ziel ist, einen Hund besser zu machen. Das heißt, ich bin nicht in der Lage, Kritik zu üben, in der Position bin ich nicht. Oder jemanden zu bestrafen, egal ob Mensch oder Hund, wenn der diese Lösung nicht hat. Dann muss ich dem erstmal eine Lösung beibringen. Und wenn er trotzdem sagt, nee, das mache ich so, dann kann ich ihm sagen, du hast sie da nicht alle. Deswegen muss ich ihn auch längst nicht bestrafen. Ne? So, also das mal zu dieser ganzen Theorie. Und leider haben wir das Problem, dass eben viele Hunde gemaßregelt werden und es nicht unterschieden wird, ist das jetzt ein gutes Motiv, was der verfolgt, oder ein schlechtes. Und dann haben wir immer diese besonderen Beispiele, jetzt wie du die genannt hast, Sabrina, wo wir denken, die ist ja hochaggressiv und ängstlich gekommen, diese Hündin. Die ist auf einmal fast die Vertrauen zum Menschen, die kriegt eine Oberfläche, wo sie sich mal bewegen und entfalten darf. Das ist der nächste Punkt. Diese ganze Dominanz hält die Hunde ja klein. Es geht ja darum, dass wir bei der Entfaltung helfen und die lenken. Also da ist das eine, das darfst du so nicht, aber das andere kannst du so tun. Und wenn ich dann feststelle, die Motive sind aber gut, muss ich den Hund da formen und dem klar machen, das, was du vorhast, ist eigentlich gar nicht schlecht. Du musst nur wissen, wo deine Grenze ist. Und ab einer gewissen Grenze müssen wir übernehmen als Menschen, übernehmen wir die Verantwortung. Und dann bin ich ja trotzdem noch nicht da, dass ich dem Hund sage, und jetzt zeige ich dir mal, wo der Frosch die Locken hat. Das gehört da einfach nicht hin. So, und das versuchen wir in der Raufergruppe. Und da finden wir immer genau die sozial kompetenten Hunde plötzlich, die uns irgendwo in unserem Handeln imitieren und dann helfen. So, der Vorteil ist eben, dass ein Hund ein viel feineres Gefühl hat. Das heißt, die ganze Sensorik ist ja besser. Die Nase ist tausendmal besser als unsere. Also tausendmal trifft sie noch nicht mal. Und das Feingefühl des Kaniden ist ja ganz anders. Also sieht die geringsten Änderungen in der Körperspannung, in der Atmung, im Puls und dann eben der Ausdünstung. Das heißt, bin ich gestresst plötzlich, bin ich aggressiv. Das riecht der Hund sofort. Und diese feine Wahrnehmung haben wir nicht. Aber durch unsere Hunde, also ich sehe schon ganz, ganz lange unsere Hunde als Sinneserweiterung, was wir dann im Mentraining ganz toll sehen. So gut könnten wir keine Spur lesen, wenn sie tief in den Matsch getreten wird. Wie der Hund die lesen kann, nur mit seiner Nase. So, und wenn ich den Hund als Sinneserweiterung betrachte und dem klar mache, du bietest da etwas, das kann ich nicht, aber ich kann mit meinem Verstand andere Dinge tun, dann sind wir ein Team, wie es perfekter nicht sein kann. Weil der Hund braucht mich, um bestimmte Sachen zu lösen, wie eine Tür aufzumachen oder ein Gartentor. Und ich brauche seine Nase, damit er die Spur weiterverfolgt. Wenn ich das so aufteile, bilde ich ein sehr, sehr starkes Team, was eigentlich nur gewinnen kann. Also, ne, also Erfolg hat in irgendeiner Form. Und wenn ich meinen Hund so betrachte und so behandle, wird er sagen, geil, finde ich gut mit dir. Finde ich super toll, da hat er seine Qualitäten und die bringt er ein. So, und dann merken wir auch, dass diese Hunde diese soziale Kompetenz haben, plötzlich sagen, ey, geil, da bin ich total glücklich mit. Das kann ich halt mal ausleben. Ihr formt mich da und macht mir aber auch klar, das eine soll ich nicht so machen. Gut. Dann braucht das natürlich seine Zeit, bis sich das setzt. Aber das ist immer das schönste Geschenk für uns Trainer, wenn plötzlich ein Hund, den du ganz anders eingeschätzt hast, und denkst, boah, der ist aber echt ein Risiko, dieser Hund, plötzlich sich so präsentiert und denkst, boah, ist das super. Und der wurde so verkannt, dieser Hund, oder so auch von allen anderen so schlecht und falsch eingeschätzt, das hat nie einer gesehen. Ja? Ich meine, Benni, du kennst mich jetzt eine Weile, ich sehe ja nie den Hund, der mich da im Zwinger anbellt oder aggressiv ist, sondern ich sehe das in dem Hund, was tief in dem drin steckt, und das versuche ich wieder an die Oberfläche zu bringen. Das, was der gelernt hat im Zwinger bei seinen Leuten, ist mir egal, das bringt er mit, wie wir unsere Vergangenheit im Gepäck haben. Das heißt aber nicht, dass ich die auch behandeln muss. Ja? Und so versuchen wir so ein bisschen das Ganze zu formen.
Ihr merkt,
so,
Daniel, ihr kommt total ins Schwärmen.
Ich klinge mich jetzt aus.
Ich wollte mal sagen, wir sind über Viertel nach acht hinaus. Ey. Mann, Mann, Mann. Du weißt, die Leute wollen gleich Fußball gucken. Gibt genug Irre, die das gleich noch wollen. Die wollen gleich noch Fußball gucken. Ja, genau. Nee, ihr guckt alle weiter Live-Talk, das ist gut so. Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Vor allem wieder an Daniel, das große Fachwissenbuch aufgemacht hat. Nein, Quatsch. Ich glaube, wir konnten euch da draußen einen kleinen Eindruck davon geben, was diese Arbeit bestimmt und was jetzt in Zukunft auch wieder alles laufen darf. Also es ist schon so, dass wir alle, glaube ich, hier so ein bisschen darauf hingefiebert haben. Ne? Das sind dann jetzt fast anderthalb Jahre, bis auf unsere Welpengruppen und unsere Reso-Gruppen, dass wir nichts hier machen konnten, vor allem die Hundetrainer nichts machen konnten. Ihr seht, das ist mannigfaltig, was da angeboten wird, und das hat auch sehr viel Tiefgang. Deswegen ist es auch wichtig, dass es jetzt dann endlich wieder starten darf. Macht euch einfach zusätzlich auf den Homepages von Cancuna und bei uns nochmal schlau. Da sind die ganzen Termine auch drauf. Wie gesagt, es sind auch noch Plätze für ein paar Gruppen frei. Ja, die gucken jetzt alle so auf das Kommentarboard. Da kamen jetzt noch so ein bisschen Huldigungen dafür, dass wir da nominiert sind. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ohne euch Zuschauer da draußen wäre das nichts. Was mir noch bleibt, ist das Thema für nächsten Monat. Das Witzige ist, die Hundetrainer haben nämlich nächsten Monat frei. Die haben Sommerpause vom Live-Talk. Dann können die sich nämlich schön um ihre Gruppen kümmern. Der nächste Live-Talk wird das Thema Streunerkatzen behandeln. Und da haben wir also auch schon so ein bisschen vorgearbeitet. Hier im Verein gibt es auch ein Streunerprojekt, die sich um verwilderte Hauskatzen kümmern und so weiter. Da wollen wir ein bisschen gezielter darauf eingehen, wie funktioniert das überhaupt, was muss da gemacht werden, warum werden diese Tiere versorgt, wie werden die versorgt, etc. Spannendes Thema, ist vielleicht nicht für die Hundefans da draußen, das heißt also, mal gucken, wie dann die Einschaltquoten sein werden, ob wir den einen oder anderen Hundenare dazu bekommen und sich das trotzdem anzugucken, weil das Format cool findet, würde mich freuen. Aber ist natürlich auch ein ganz anderes Thema, ganz anders speziell. Ja, ansonsten jetzt wieder an der Stelle. Vielen Dank an Daniel. Bitte?
Ja, also wir hatten den Live-Talk ja angefangen, ohne uns Gedanken zu machen. Weil eigentlich so die Idee war, dass wir euch nicht so erreicht kriegen in der Pandemiezeit. Und sagte der Benni, komm, wir probieren einfach mal. Ne? Das ist ja für uns ein völlig neues Medium. Und wir haben uns also nie zum Ziel gesetzt, jetzt Leute zu belehren oder jetzt groß mit Informationen zu kommen und jetzt hier so Schulungen aufzubauen, sondern es ging eigentlich mehr darum, so ein bisschen, bei uns zu sein, hinter die Kulissen mal zu gucken und ohne jetzt den Ernst und der Druck in der Situation, also jetzt habe ich keinen Hund allein, jetzt kann ich mal locker sprechen, also diese Atmosphäre eben. Und wir hatten nie die Zielsetzung damit jetzt, das zu erreichen, was wir erreicht haben. Das war gar nicht die Zielsetzung. Genau, in dem Bildungsangebot. Und wie gesagt, also euch mal so hinter die Kulissen so ein bisschen gucken zu lassen oder euch mit in so ein Gespräch mit reinzunehmen, wie so ein Podcast eigentlich. Dass wir das erreicht haben, verdanken wir mit euch. Also von daher vielen, 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 vielen lieben Dank. So macht die Sache noch mal ein bisschen mehr Spaß und ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielen Dank.
Ja, bleibt mir nicht viel zu sagen. Vielen Dank für euer Interesse und auch themenübergreifend. Hat ja jetzt nicht jeder einen Hund, der irgendwie Resozialisierungsfall ist, sondern einfach mal Interesse hat, sich hier was anzuhören und auch jetzt die anderen Themen vielleicht mal anzugucken. Also von daher, vielen Dank für euer Interesse.
Ja, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank. Boah, der Rest wurde schon gesagt.
Dann euch allen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.